1 Journal Panorama.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Journal Panorama Sommergespräch. Ich bin heute im Kommandogebäude General Körner im 14. Wiener Gemeindebezirk zu Gast. Hier ist die Leitung des militärischen Gesundheitswesens und hier ist meine Gesprächspartnerin Generalmajor Silvia Sperandio. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Danke für die Einladung und auch einen schönen guten Abend.
Fangen wir vielleicht gleich einmal an. Wie spricht man Sie denn korrekt an? Frau Generalmajor oder Frau Generalmajorin?
Die konkrete Ansprache ist Frau Generalmajor, weil wir Soldatinnen eigentlich unsere Dienstgrade noch nicht gegendert haben wollen.
Stört Sie das? Hätten Sie das gerne anders?
Nein.
Aber man sagt ja immer, Sprache bedeutet auch Sichtbarkeit. Würde es nicht die Frauen beim Militär sichtbarer machen?
Da sozusagen gemäß der allgemeinen Dienstvorschrift die Anrede ganz klar ist mit Frau oder Herr und dem Dienstgrad, ist meiner Meinung nach die Sichtbarkeit gegeben.
Sie sind Ärztin und seit 2017 als erste Frau Leiterin des militärischen Gesundheitswesens, auch Heeressanität genannt. Sie sind die erste Frau beim österreichischen Bundesheer im Rang eines Generalmajors. Darüber gibt es dann nur noch den Generalleutnant und den General als ranghöchsten Offizier. Und Sie waren überhaupt eine der ersten Soldatinnen nach der Öffnung des Bundesheers für Frauen im Jahr 1998. Gefällt Ihnen die Rolle der Pionierin?
Ja, es hat eine Zeit lang gebraucht, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber mittlerweile gefällt sie mir sehr gut mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Erfahrung. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch weiß, dass dieser Weg als Pionierin, natürlich nicht in der Waffengattung, weil wir haben ja natürlich Pioniere bei uns, eine ganz schöne Rolle auch ist, wenn man dann so weit ist, dass man vieles davon auch weitergeben kann.
Sie waren 1998 schon Ärztin. Warum hatte Sie als Medizinerin ausgerechnet zum Bundesheer verschlagen?
Das war eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern es hat sich eben wie so manches in meinem Leben einfach ergeben. Ich war während meines Turnus im Krankenhaus der Stadt St. Pölten gemeinsam mit einem Milizkollegen auf der HNO-Abteilung damals und der hat gesagt, ich mache jetzt einen Notarztkurs beim österreichischen Bundesheer und ich habe gesagt, bitte frag einmal, ob ich da nicht auch mitmachen könnte. Und siehe da, ja, und somit war ich die erste Zivilistin auch und einzige Frau in diesem Kurs, die da mitmachen durfte. Es war ein sehr, sehr spannender Kurs und habe ja natürlich sehr viele Kameraden kennengelernt, die mich dann halt später kontaktiert haben, ob ich denn nicht anfangen wollte 1998, als es dann eigentlich erst möglich war, dass es Soldatinnen überhaupt gibt. Frauen gab es ja schon immer in der Landesverteidigung, aber wirklich Soldatinnen. Ja.
Aber was hat Sie konkret daran gereizt?
Also ich wollte schon immer ins Ausland gehen und das war für mich damals der große Reiz, einmal auch wirklich mit den Blauhelmen ins Ausland zu gehen und mir mal was anderes anzuschauen. Ich komme aus der Zeit der Babyboomer, da war es gar nicht so einfach, eine Facharztausbildung zu bekommen, sehr lange Wartezeiten etc. etc. Und ich habe mir gedacht, ja, mache ich einmal zwischenzeitlich was Spannendes. Dann bin ich geblieben.
Sie leiten das Gesundheitswesen. Was kann man sich darunter vorstellen? Was umfasst das alles?
Das muss man sich so vorstellen wie ein ganz eigenes, abgekapseltes, kann man sagen, Gesundheitswesen innerhalb des Militärs, das fast alle Berufsgruppen hat wie in einem zivilen Gesundheitssystem. Natürlich mit der Konzentration auf Einsatzmedizin oder Wehrmedizin. Und unter dem Dach des militärischen Gesundheitswesens ist nicht nur der Sanitätsdienst mit seinen Krankenanstalten, Truppenambulanzen, mit seiner ärztlichen Versorgung, pflegerischen Versorgung, sondern auch das Veterinärwesen, auch die ganze Sanitätslogistik, das ganze Pharmazie, also Apothekenwesen und auch der Heerespsychologische Dienst.
Gibt es eigentlich Kooperationen mit dem zivilen Gesundheitswesen?
Natürlich haben wir sehr viele Kooperationen mit dem zivilen Gesundheitswesen, die wir brauchen, um die Versorgungen, die wir nicht machen können, für unsere Grundwehrdiener, für die wir also gemäß des Heeresgebührengesetzes ja verantwortlich sind, auch wirklich optimal in allen Bereichen versorgen zu können.
Und kann man umgekehrt sagen, was macht das militärische Gesundheitswesen in Friedenszeiten für die Gesellschaft, für das Land?
Das, was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir ca. 400 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter im Jahr ausbilden und wir auch wissen, dass diese dann einige Jahre freiwillig bei den Rettungsorganisationen bleiben. Das ist sicher etwas, woran die Gesellschaft jedenfalls profitiert. Was natürlich auch der Fall ist, dass wir im Rahmen von Katastrophen und Krisen, wenn wir im Assistenzeinsatz sind, hier mit unserem Know-how jedenfalls unterstützen können.
Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den vergangenen Jahren verändert, dadurch auch der Blick aufs Militär, auch in einem Land wie Österreich. Nahezu alle europäischen Staaten erhöhen ihre Verteidigungsbudgets, so auch Österreich. Das Doppelbudget 27-28 sieht eine Steigerung der Verteidigungsausgaben auf 5,43 Milliarden Euro vor. Das sind ca. 1,2% des BIP. Im Vergleich, die NATO hat bis 2035 ein 5%-Ziel ausgegeben. Geht das jetzt alles in die Materialbeschaffung oder spürt auch das militärische Gesundheitswesen etwas vom gestiegenen Heeresbudget?
Dieses Heeresbudget geht nicht nur in die Beschaffung von Material, sondern geht auch in Infrastruktur. So zum Beispiel wird gerade in Innsbruck ein neues Militärspital erbaut. Wir bekommen neue Transportmittel, die speziell dann auch für den Patiententransport ausgerichtet sind. Und wir bekommen die Ausrüstungen für jede Soldatin und Soldaten, die im Einsatz dann ihrem Buddy direkt helfen können und entsprechend darauf ausgebildet werden.
Wie schaut es denn bei Ihnen personell aus? Haben Sie ausreichend Militärärztinnen, Militärärzte?
Zugegebenermaßen ist das eine große Herausforderung, wie auch im zivilen Bereich, dass wir ausreichend Militärärztinnen und Militärärzte haben. Aber wir haben in den letzten Jahren einen Zuwachs bekommen, weil wir schauen, sehr flexibel zu sein in den Vertragsmöglichkeiten oder dienstzeitenmäßig etc., wo es nur möglich ist.
Wie schaut es verdienstmäßig aus? Ist da ein Dienst beim österreichischen Bundesheer reizvoll oder verdient man überall anders mehr?
Es ist nicht sehr leicht zu beantworten, weil dann immer die ganzen Zulagen damit mit einbezogen etc. etc. Aber das kann man mit ruhigem Gewissen sagen, dass das Grundgehalt für unsere Militärärztinnen und Ärzte eigentlich sehr, sehr gut ist, also absolut marktkonform, und man natürlich mit Einsätzen, mit Nachtdiensten etc. sich noch etwas dazu verdienen kann.
Üben ist in der DNA des Militärs, heißt es. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie übt die Militärmedizin in Friedenszeiten?
Also wir haben einen regen Austausch, internationalen Austausch mit den anderen Sanitätsdiensten, anderer Streitkräfte, um hier bei gemeinsamen Übungen, auch die wir auf anderen Kontinenten durchführen, mit anderen Nationen, um hier den Austausch zu haben. Vor allen Dingen natürlich die ganzen Erfahrungen, die wir aus der Ukraine gewinnen können oder auch aus Israel, fließen in unsere Ausbildung ein, so weit wie möglich, fließt in unser Material ein, in unsere Strukturen, in unsere Abläufe, einfach in die Prozesse.
Die zivile Medizin ist sehr spezialisiert, wenn man zum Beispiel nur an die Chirurgie denkt. Braucht Militärmedizin andere Fähigkeiten?
Die Spezialisierung in vielen, vielen Fächern ist natürlich, wenn man es jetzt so sagen darf, im Gefechtsfeld nicht gerade ideal, weil ich kann nicht alle Spezialistinnen und Spezialisten in die heiße Zone bringen. Es gibt die sogenannten Platinum 10 Minutes. Das ist das, wo der Buddy sofort Blutstillung, Atemwege freilegen etc. machen muss. Also wirklich die erste Hilfe. Dann wäre die sogenannte Golden Hour, wo man sagt, man hat eine Stunde Zeit, bis man den Patienten wirklich in eine notfallchirurgische Einheit bringen kann. Wir wissen aber jetzt aus den Erfahrungen, vor allem aus der Ukraine, dass diese Golden Hour aber aufgrund der Erschwernis der Transportkapazitäten und des Einflusses der Drohnen nicht mehr möglich ist und diese Transportwege sich ein Vielfaches verlängern. Und insofern müssen wir aber schauen, dass wir draußen Generalisten haben, die so rasch wie möglich irgendwie hier notfallchirurgischen Einsatz machen können.
Sie haben neben Medizin auch Psychotherapiewissenschaften studiert. Moderne Kriegsführung mit Drohnenangriffen bedeutet auch eine ganz neue psychische Belastung für Soldatinnen und Soldaten. Wie kann das militärische Gesundheitswesen darauf eingehen?
Nachdem also auch die Militärpsychologie in meiner Direktion unter meinem Dach ist, arbeiten wir sehr daran, dass wir nicht nur nach dem Einsatz hier zu arbeiten, sondern es gibt ganz klare Vorbereitungen, die also vor dem Einsatz schon dazu gebracht werden, dass die Resilienz, auch die psychische Resilienz unserer Soldatinnen und Soldaten gestärkt wird. Klarerweise auch während des Einsatzes gibt es eine klare psychologische Betreuung und danach, falls wirklich irgendwelche Traumata noch hier sind, dass die auch von uns dann weiter behandelt werden.
Das trifft jetzt vermutlich auf das Bundesheer, das sich ja an der UNIFIL-Mission im Libanon beteiligt. Dort ist ja dann ein Österreich-Kontingent auch stationiert. Die sind jetzt buchstäblich zwischen die Fronten geraten. Das heißt, die profitieren schon von dieser Vorbereitung und von dieser Vorortbetreuung, von dieser psychologischen.
Die profitieren ganz klar schon davon und auch während der Vorortbetreuung. Wir haben ja auch für diese Einsätze eine Selektion, wo man also auch schon darauf getestet wird, wie resilient sozusagen man mit seiner, also die psychische Stabilität ist in einer Ausnahmesituation.
Sie selbst haben auch Auslandseinsätze absolviert, unter anderem auf Zypern. Sie waren nach Naturkatastrophen in Afrika, in Peru und der Türkei im Einsatz. Sie waren auch beim Lawinenunglück in Galtür 1999. Ihre persönlichen Erfahrungen von damals, fließen die in Ihre Arbeit ein?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und alles, was Sie jetzt erwähnt haben, waren ja ganz unterschiedliche Funktionen, ganz unterschiedliche Ebenen, in denen ich arbeiten durfte, sozusagen von der Notärztin schon auf die Ebene einer Bataillonsärztin und dann auf den anderen Kontinenten, wo ich im Einsatz war mit den Vereinten Nationen als UNDAC-Member, also als United Nations Disaster Assessment Coordination Team-Member, wo man ja wirklich direkt die Regierung beraten darf, wie man diese Hilfe ins Land bringt bei akuten humanitären Krisen.
Was ist das Einprägsamste, was Sie von diesen Einsätzen mitgenommen haben, für Sie als Person?
Man hat natürlich Situationen, die schon sehr berühren, angefangen natürlich von, wenn man bei einem Erdbeben ist, dass man nach 5 Tagen noch jemanden bergen kann, bis dahin auch im Großen zu sehen, dass man weiß, dass diese Hilfe, sei es jetzt Nahrungsmittel, wirklich dann dort in dieses Krisengebiet und an die Frau und an den Mann kommen. Das arbeitet und für mich war es immer sehr viel schwieriger, sage ich ja, nach Hause zu kommen, als in diese Krisen zu kommen. Die Umstellung von der Krise wieder nach Hause ist für mich viel schwieriger gewesen als umgekehrt.
Im Artikel 9a des Bundesverfassungsgesetzes ist die umfassende Landesverteidigung festgeschrieben. Das heißt, es geht nicht nur um die militärische, sondern auch die geistige, die wirtschaftliche und die zivile Landesverteidigung. Dennoch ist es heutzutage schwierig, ist mein Eindruck, Landesverteidigung als etwas Positives darzustellen. Sind wir friedensgewöhnt, um nicht zu sagen friedensverwöhnt?
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir natürlich friedensgewöhnt und wahrscheinlich auch friedensverwöhnt sind, weil wir ja seit über Jahrzehnten, darf man sagen, im tiefsten Frieden gelebt hat als Gesellschaft. Ich erkenne aber schon, dass die letzten Jahre hier ein Umdenken auch in der Gesellschaft stattfindet, dass diese Sicherheit nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass man etwas dafür tun muss. Das erkennt man ja auf der politischen Ebene damit, dass unser Budget, also unser Sicherheitsbudget beim Militär deutlich erhöht worden ist, also ein Vielfaches. Ich erkenne das schon daran, dass die Gesellschaft, ich sage jetzt auch in diesen Stammtischdiskussionen, dass dieses Thema ganz anders ist. Ich sage jetzt vor 10 Jahren, ja, da hat sich jeder ein bisschen lustig gemacht so, oder ja, was macht's denn hier überhaupt beim Bundesheer? Braucht man eh nur fürs Sandsackerl schupfen oder wenn Hochwasser, whatever ist. Und das hat sich schon aus meiner Sicht in den Gesprächen sehr, sehr verändert. Wo wir aus meiner Sicht noch etwas Nachholbedarf haben, ist in der geistigen Landesverteidigung nicht, was das Bildungswesen betrifft, weil da haben wir ganz klar im Lehrplan die umfassende Landesverteidigung aufgenommen. Aber was ich auch unter der geistigen Landesverteidigung verstehe, ist ja die Reflexion jeder Einzelnen, jedes Einzelnen zu sagen, was ist denn mein Beitrag zur Sicherheit? Und da glaube ich, sind noch manche so ein bisschen da nicht ganz überzeugt, dass sie sich auch selbst einsetzen müssen dafür. Ja.
Würden Sie sagen, das Bundesheer muss auch jetzt abseits von Leistungsschauen zum Nationalfeiertag wieder sichtbarer werden? Es gibt Militärübungen, es gibt, Sie haben angesprochen, auch in Ihrem Bereich gibt es große nationenübergreifende Übungen. Als Bürgerin, als Bürger, man kriegt davon relativ wenig mit. Muss man einfach das Bundesheer, das Militär wieder mehr in die Öffentlichkeit bringen?
Also ich bin davon überzeugt, dass man das muss, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wir das ganz klar tun. Wenn ich allein die Berichterstattungen, Dokus etc. im ORF betrachte, wo unsere Militärexperten regelmäßig sprechen, das hätte es vor einigen Jahren so sicherlich nicht gegeben. Ich nehme das deswegen wahr, wenn ich in der Uniform in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, man wird positiv aufgenommen. Das hat sich aus meiner Sicht geht der Weg in die richtige Richtung. Natürlich kann man dann noch immer mehr machen, weil klarerweise, ja, wer will der Mensch denn schon wahrnehmen, dass wir vielleicht nicht mehr in dieser Sicherheit leben? Der Mensch verdrängt gerne und das ist auch in diesem Fall gut nachvollziehbar. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade wir von der Landesverteidigung schon sehr versuchen, dieses Bild in die Gesellschaft zu bringen, dass Sicherheit keine gegebene Sache ist und sie da einiges verändert hat.
Sie sind als Leiterin des militärischen Gesundheitswesens auch für die Stellung zuständig. Jetzt sind 20% der Stellungspflichtigen untauglich. Einerseits aufgrund von der sogenannten Zivilisationskrankheiten, manche haben auch psychische Probleme. Würden Sie sich da schon im Vorfeld mehr Zusammenarbeit noch mit dem zivilen Gesundheitssystem wünschen, vor allem in der Prävention, damit sie dann nicht die Versäumnisse ausbaden müssen?
Ich bin eine große Verfechterin der Prävention und eine große Verfechterin der Gesundheitskompetenz, die natürlich schon in ganz, ganz jungen Jahren anfangen muss. Aber wenn man ganz jung ist, braucht man auch Vorbilder. Das ist normalerweise die Familie. Also wir müssen dort überall ansetzen, dass wir hier die Prävention viel höher stellen. Die neuen Ideen der Digitalisierung des Eltern-Kind-Passes, dass man den auch ausweitet. Ich kenne auch eine Untersuchung, derzeit sind es ja leider nur unsere männlichen Staatsbürger, die hier mit circa 18 Jahren eine breite Untersuchung kriegen, dass man das auch für Frauen jedenfalls anbieten sollte, um hier in dem Alter noch einmal so eine richtige Draufsicht zu haben, wo stehen wir eigentlich mit der Gesundheit und wo können wir hier auch da noch ansetzen. Das wäre aus meiner Sicht dann noch der letzte Zeitpunkt, wirklich noch was in die richtige Richtung zu lenken.
Gehen wir noch einmal im Gedanken einen Schritt zurück. Sie sagen, Sicherheit kann man nicht als gegeben voraussetzen. Wie nehmen Sie das wahr, wenn jetzt junge Menschen, es dürfen ja auch Frauen freiwillig zum Grundwehrdienst, kommen wir dann später noch dazu, wenn die jetzt kommen, was für eine Sicht von Landesverteidigung haben denn die?
Die ist ganz unterschiedlich und die ist natürlich davon geprägt, was sie aus ihrem sozialen Umfeld mitnehmen. Da würde ich sagen, die Bandbreite ist von bis, von jungen Menschen, die ganz klar wissen, was Sicherheit für sie und ihre Zukunft auch bedeutet. Und eben junge Menschen, für die das ein Thema ist, das leider ganz, ganz weit weg ist.
1998 hat sich das Bundesheer für Frauen geöffnet. Sie waren eine der ersten Soldatinnen. Das ist fast 30 Jahre her. Aktuell gibt es 749 Soldatinnen im Bundesheer. Das entspricht einem Frauenanteil von rund 5%. Und es gibt gerade einmal 103 weibliche Offiziere. Woran liegt das? Gibt es noch Hürden beim Militär? Oder sind es einfach immer noch, ich sage jetzt mal, tradierte Bilder, dass es die Frauen nicht stärker zum Bundesheer zieht?
Also wenn ich mit den tradierten Bildern beginnen darf, das ist ganz sicher ein Thema, weil wenn man mit jemandem sprechen, das Berufsbild für eine Tochter Soldatin zu werden, ist eher ungewöhnlich. Und Frauen, die zu uns kommen, haben in der Familie jemanden, der also Soldat war, dadurch eben ein Role Model hat, dass das alles möglich ist oder was überhaupt allgemein dieses Berufsbild betrifft. Innerhalb des Bundesheeres versuchen wir sehr viel mit Mentoringprogrammen etc. die Frauen dahingehend zu fördern und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, in ihre Rollen gut hineinzuwachsen. Aber aller Anfang ist schwer. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, als mir lieb ist, wenn ich so sagen darf. Aber jede dieser Offizierinnen, die Sie erwähnt haben, ist ein absolutes Role Model und ich hoffe, dass sich das bald multipliziert.
Und ganz nüchtern betrachtet muss man auch sagen, es geht beim Soldaten darum, im Kriegsfall den Feind mit der Waffe zu bekämpfen und auch zu töten. Ohne da jetzt wieder Klischees bedienen zu wollen. Aber haben Frauen im Umgang mit Waffen eher Hemmschwellen als Männer?
Ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich mehr Hemmschwellen haben. Man muss Dinge lernen. Und auch bei den Waffen geht es darum, diese Waffe richtig zu gebrauchen, muss man lernen. Und ich glaube, dass da die Hemmungen bei jungen Männern und bei jungen Frauen grundsätzlich gleich werden. Es geht einfach nur darum, wie bringe ich es ihnen näher. Und ganz ehrlich, ich wäre ganz klar dafür, dass die Frauen viel mehr Umgang mit der Waffe lernen. Es geht nicht darum, dass man sie dann wirklich brauchen muss. Aber allein das, dadurch gewinnt man ja einmal schon sehr viel Selbstvertrauen. Und das würde ich sehr positiv finden.
Seit 2023 ist für Frauen der Grundwehrdienst freiwillig möglich. Heuer haben sich 128 gemeldet. Sollten Frauen verpflichten zum Grundwehrdienst?
Ich sage immer, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn mehr und noch mehr Frauen einen Grundwehrdienst ableisten würden. Eben aus dem bestimmten Grund, den ich schon gesagt habe, um Selbstvertrauen zu bekommen, auch in der Gesellschaft, auch zu erkennen, dass sie gleich, wie soll ich sagen, Führungspersönlichkeiten sein können wie Männer, weil das wird halt auch alles irgendwie sehr, sehr tradiert. Zum jetzigen Zeitpunkt, die Frauen zu verpflichten, würde ich als ein größeres Rucksackerl für die Frau in der gesamten Lebensspanne sehen im Vergleich zum Mann. Aufgrund der ganzen Aufgaben, die die Frauen nach wie vor im Haushalt haben, wie wir wissen, Pflege, Kinderpflege, Eltern, Kranker etc. etc. Ungleiche Bezahlung nach wie vor, nicht beim Bundesheer, nicht in der öffentlichen Verwaltung, aber in der Privatwirtschaft. Und solange das nicht in irgendeiner Form wirklich geklärt ist, sehe ich eine Verpflichtung als ein größeres Rucksackerl.
Welchen Frauenanteil würden Sie sich wünschen fürs Heer?
Da gibt es nach oben hin keine Grenze.
Sie sind auch stellvertretende Vorsitzende in der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im Verteidigungsministerium und Mitglied der Parlamentarischen Bundesheerkommission. Das ist die Kommission, die Beschwerden von Soldatinnen und Soldaten entgegennimmt und prüft. Sind Sexismus und Diskriminierung im traditionell männerdominierten Heer ein größeres Thema als, ich sage unter Anführungszeichen, anderen Branchen?
Nein. Also das kann ich vehement sagen. Wir haben natürlich diese Probleme und man glaubt da immer, dass der Militärjargon ein fürchterlicher ist. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich total positiv verändert. Da und dort gibt es überall solche, die es noch lernen müssen.
Wenn es Beschwerden gibt, haben Sie den Eindruck, dass sich Frauen heute leichter tun, Grenzen zu setzen und Missstände aufzuzeigen?
Das würde ich auch nicht an irgendein Geschlecht binden, sondern rein an diese Persönlichkeiten. Und wenn wir jetzt bei Frauen bleiben, dann glaube ich, dass es gut ist, ihnen immer mehr und mehr Selbstvertrauen zu schenken, um ihre Missstände auch wirklich dorthin zu melden, wo sie hingehören. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen empowern. Aber ich glaube, es ist bei Männern auch nicht anders. Auch hier wird vieles etwas unter die Decke geschoben oftmals. Das sind ganz unterschiedliche Sachen.
Das heißt, in den vergangenen 30 Jahren hat sich im Umgang mit Frauen beim Heer schon allerhand verändert, seit Ihren Anfängen?
Da hat sich schon einiges verändert. Vor allen Dingen dort in diesen Einheiten, wo also schon Frauen oder Soldatinnen waren. Je mehr Soldatinnen in einer Einheit sein, umso, wie soll ich sagen, normaler wird der Dienstbetrieb und es ist dann überhaupt kein Thema mehr. Es ist eine Soldatin oder ein Soldat, du musst deine Funktion erfüllen.
Was war in Ihren Anfängen, anno 1998, was war das Dümmste, was Sie jemals gehört haben, Ihnen gegenüber?
das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, was das Dümmste war, beziehungsweise möchte ich das auch gar nicht hier sagen, weil da gab es einige sehr, sehr lustige Kommentare.
Sie haben mehr als 20 Jahre hindurch Männer an der Spitze des Verteidigungsministeriums erlebt und seit 2020 hat Österreich mit Claudia Tanner eine Verteidigungsministerin. Was ist für Sie der deutlichste Unterschied zu den männlichen Vorgängern?
Also mit Sicherheit die Wertschätzung, die sie allen gegenüber entgegenbringt. Ich beobachte das bei der Truppe auf jeden Fall. Sie geht auf die Leute zu. Außerdem muss man natürlich sagen, sie hat schon ein ganz offenes Ohr, speziell für Soldatinnen oder Frauen im Bundesheer. Das merkt man ganz klar. Es ist einfach die Kommunikation eine andere wie zwischen einem Herrn Minister, wie mit einer Frau Minister, jetzt auch für uns Frauen, auch in den gehobenen Führungsfunktionen.
Das heißt, Frauen führen anders?
Ich glaube nicht, dass Frauen anders führen. Das ist auch so ein Stereotyp. Ich glaube, Persönlichkeiten führen Persönlichkeiten. Wir wissen zwar, es gibt ja Studien, dass Frauen vielleicht mehr Empathie haben, mehr einen kommunaleren Führungsanspruch haben als Männer, die viel selbstbewusster, weniger vielleicht teamorientiert an die Sache herangehen. Ich glaube, es braucht die Situation, braucht sowohl das eine als auch das andere.
Das heißt, militärischer Befehlston und Respekt schließen einander nicht aus?
Nein, in keinster Art und Weise. Das gehört zusammen.
Sie sitzen mir hier in Uniform gegenüber. Was bedeutet die Uniform für Sie?
Die Uniform bedeutet klarerweise eine Identifikation mit einer Organisation, die Identifikation der Kameradschaft auch, gemeinsam an einem, also Uniform, ein Ziel zu verfolgen.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind, wenn Sie in Uniform in der Öffentlichkeit unterwegs sind, zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel, Sie fallen auf, die Menschen reagieren aber sehr positiv auf Sie. Verleiht eine Uniform auch trotzdem eine gewisse Unnahbarkeit, so eine Aura des Respekts ein bisschen?
Ich glaube schon, dass natürlich dieses Stereotyp gibt, dass Uniform, sei es jetzt nicht nur beim Militär, auch bei der Polizei, respektierend darstellt.
Sie sind die erste Frau im Rang eines Generalmajors. Haben Sie Ihre Karriere eigentlich strategisch geplant? Wenn man mal einen gewissen Rang erreicht hat, will man dann mehr?
Wie ich schon Kommandantin in Oberösterreich an der Sanitätsanstalt war, schon das erste Mal, dass ich mich beworben habe für die Funktion des Heeressanitätschefs. Jetzt nicht mit der ganz großen Strategie, aber es war trotzdem immer ein bisschen ein Ziel von mir. Und je mehr Funktionen ich erlangen konnte oder je höher in dem Fall in den Ebenen und Funktionen aufstehen konnte, war es dann klarerweise schon einmal ein klares Ziel von mir, diese Funktion zu bekommen.
Sie sind die Frau mit dem höchsten Rang im österreichischen Bundesheer, aber allein auf weiter Flur. Ist es jetzt so, dass man sagt, das militärische Gesundheitswesen, da kann man sich eine Frau als Leiterin vorstellen, aber sagen wir bei den Luftstreitkräften nicht?
Also ich glaube, die kann man sich auf meiner Ebene überall vorstellen, weil international in anderen Streitkräften ist es sicherlich schon mehr Gang und Gäbe, aber aufgrund der Ausbildungsfolgen, die Truppenoffiziere haben und dann zur Ausbildung zum Generalstabsoffizier, vergeht leider sehr viel Zeit, bis sozusagen die sich in diese Höhen hinaufkurbeln können.
Aber geben tut es sie.
Ja, es gibt sie sind in der Pipeline, aber es wird noch eine Zeit lang dauern.
Sie haben gesagt, das bekommt dann so ein bisschen eine Eigendynamik und Sie setzen sich dann auch Ziele. Streben Sie weitere Karriereschritte an? Wie gefiele Ihnen zum Beispiel General Silvia Sperandio als Generalstabschefin?
Ist derzeit für mich keine Frage. Ich hätte mich jetzt bewerben können, habe es aber nicht getan.
Und warum nicht?
Abgesehen davon, dass ich nicht die richtige Ausbildung dafür habe, weil ich eben eine andere Fachoffizierslaufbahn gegangen bin. Ja, das war es eigentlich. Sonst hätte es mir vielleicht schon überlegen können.
Frau Generalmajor Sperandio, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Das war ein Journal-Panorama-Sommergespräch mit Generalmajor Silvia Sperandio. Morgen berichten wir über die Flamingo-Revolution, genannte Protestbewegung in Albanien. Für heute sagt Helene Seelmann, danke für Ihr Interesse.